Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Den Predigtext haben wir schon gehört, aber er ist nicht so leicht zu verstehen. Deswegen habe ich noch eine neuere Übersetzung ausgewählt, die manches vielleicht etwas verständlicher macht. Ich nehme sonst die gute Nachricht nicht jeden Tag, aber in diesem Fall hat sie mir gut gefallen. Denn das müsst ihr wissen, Brüder, die Tage sind gezählt. Darum, nehmt das, was ihr jetzt noch tut oder leidet, nicht so wichtig. Wer verheiratet ist, soll innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen. Und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Und geht euren Beschäftigungen so nach, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn diese Welt und ihre Einrichtungen werden nicht mehr lange bestehen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind ja Bürger zweier Welten als Christen, das wissen wir. Und wir wissen, dass unsere wahre Staatsbürgerschaft im Himmel ist und nicht auf dieser Erde. Aber wie wir uns dann konkret zu dieser Welt verhalten sollen, da gehen die Meinungen dann immer wieder sehr auseinander. Ich liebe diesen Text ganz besonders, weil er uns zeigt, wie wir diese Welt gebrauchen können und in welchem Verhältnis wir zu ihr stehen als Christenmenschen. Und deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit dem Stichwort der heilige Abstand. Pastor Kemner hat oft über Noah gepredigt und da hat er diesen Spruch immer wieder gesagt, eine Tagesreise weit nach Ninive musst du gehen, aber nicht zwei. Und ich habe früher das gar nicht so kapiert, was er damit sagen wollte. Aber ja, unter dem Eindruck dieses Textes von Paulus kommt man allmählich dahinter. Was ist das mit dieser einen Tagesreise weit? Ganz aus Ninive können wir nicht weg, denn das sind die Städte, das ist die Welt, in die uns Gott gestellt hat. Aber ganz einsteigen dürfen wir auch nicht, sonst werden wir verschluckt. Aber diese eine Tagesreise, darum soll es heute gehen. Ich sagte eben, Christen geben da ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage, wie wir mit dieser Welt umgehen sollen als Christenmenschen. Es gibt, ich will mal zwei generelle Verhaltensweisen oder Einschätzungen nennen. Es gibt erstens die Abschottung. Die gab es schon von Anfang an. Und wer den Korintherbrief kennt und gerade auch dieses 7. Kapitel, der weiß, da gab es schon Christen, die wollten sich sehr weit aus der Welt zurückziehen und die wollten sogar nicht heiraten. Bloß keine Kinder in diese böse Welt setzen. Und dann muss der Paulus kommen und sagen, wie kommt ihr denn dazu, die Ehe, die Gott eingesetzt hat, so negativ zu sehen? Ja, aber diese große, ich sag mal, Angst vor der Welt oder sich von der Welt anstecken zu lassen, zieht sich dann doch durch die ganze Christentumsgeschichte. Schon in den ersten Jahrhundert gab es die Eremiten. Ja, die sind natürlich, die haben konsequent gehandelt, vollkommen ausgestiegen. Das ist ja manchmal bewundernswert, was die für Strapazen auf sich genommen haben. Wenn man in Israel ist, ich habe die Freude, morgen früh nach Israel fliegen zu dürfen mit meiner Frau, dann kriegt man da und dort noch solche Eindrücke und es werden dann solche Eremitenklöster gezeigt, aber auch woanders. Ja, und das setzt sich fort. Und dann kommt die große Mönchsbewegung im Mittelalter. Und dann kamen die Theologen. Die haben ja immer für alles eine Erklärung. Und dann sagen sie, ja, habt ihr nicht die Bergpredigt gelesen? Und diese wunderbaren Ratschläge, die Jesus dort gibt? Armut, Keuschheit, Gehorsam, das hieß damals die evangelischen Ratschläge, Consilia Evangelica. Das ist doch wunderbar, das ist ja das Eingangsticket zum Himmel. Armut, Keuschheit, Gehorsam, aber das kannst du doch in dieser bösen Welt nie schaffen. Komm zu uns hinter Klostermauern, da läuft das. Na, ich bin in Kirchengeschichte promoviert. Also, wer hinter die Klostermauern da und dort geguckt hat, der weiß, das war nicht das Gelbe vom Ei. Und die neuesten Entwicklungen, gerade auch in der katholischen Kirche, zeigen ja, das ist nicht so einfach. Armut, Keuschheit und Gehorsam wirklich aus dem Herzen heraus. Und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, da nützen die dicksten Klostermauern nichts. Also diese Abkopplung oder diese Abschottung von der Welt ist ja wohl ganz bestimmt nicht der Weg, den wir gehen können. Sind wir nicht Licht und Salz? Doch nicht für uns selber. Für diese Welt. Da können wir uns doch nicht total aus dieser Welt zurückziehen. Ja, vielleicht gibt's auch Brüder und Schwestern unter uns, die damit liebäugeln. Noch einen Zentimeter weiter zurück. Fernseher rausschmeißen. Ja, ich kenne überzeugte Christen, die haben das gemacht. Also, da möge jeder sich seines Weges gewiss sein. Aber das ganze Mittelalter zeigt doch, diese Abschottungspolitik ist doch wohl nicht das, was uns der Herr aufgetragen hat. So, jetzt gehen wir mal ins andere Extrem. Die zweite Antwort, ich verwende mal ein Fremdwort, was aber schon längst kein Fremdwort mehr ist, durch die ganzen Flüchtlingsdebatten. Ich würde sagen, die zweite Antwort, die Christen sich geben, ist Assimilation. Du musst in diese Welt voll hinein. Hat nicht Paulus auch gesagt, den Juden ein Jude werden und den Heiden ein Heide? Geh heim, geh voll und ganz in diese Welt hinein und werde ein Weltmensch, sonst kriegst du doch die Weltmenschen überhaupt nicht, ja, für Gespräche und auch für Gebete vor deine geistliche Flinte. Ja, also das ist der andere Weg. Werde ein Weltmensch. Nun, die Auswirkungen dieser Assimilationspolitik, die haben wir ja täglich vor Augen. Und die EKD, die ist ein Meister in der Assimilation. Die ist ja manchmal noch weltlicher als die Welt. Tja, und dann zieht die Politik, dann zieht die Theologie, dann zieht die Öffentlichkeit immer wieder nach. Dann haben wir den Rudolf Bultmann, der hat gesagt, ja, wir sind doch Menschen des 20. Jahrhunderts. Wir können doch nicht mehr an die Wunder des Neuen Testaments glauben. Das ist auch Assimilationstheologie. Und dann kommt Frau Kessmann und die sagt, ja, ich bin eine Theologin des 21. Jahrhunderts. Für mich ist das ganz klar, dass Josef der Vater Jesu war. Ja, kann das der Weg sein? Nun, die Frage stellen heißt, sie zu verneinen. Und dann kommen andere, die sagen, ja, wir müssen auch die inneren Trends unserer Zeit ernst nehmen. Wir leben in einem Zeitalter der Selbstbestimmung. Wir können doch den Frauen nicht verbieten, über ihren Körper, über ihren Leib zu bestimmen. Ja, und dann haben wir natürlich dann diese, in meinen Augen, sehr verhängnisvollen Kompromisse, die da eingegangen werden. In der Abtreibungsfrage oder auch in der ganzen Sexualtheologie. Sind wir dann Kinder des Lichts, wenn wir total aufgehen in dieser Welt? Unter Kinder des Lichts sehe ich was anderes. Da lese ich den Epheserbrief, da heißt es im 5. Kapitel, wenn du ein Kind des Lichts sein willst, dann kannst du doch nicht die Verhaltensmuster der Welt alle mitmachen. Und dann kommen ja die drei berühmten Einstiegsschneisen des Teufels, wo Christen immer wieder mattgelegt werden. Unzucht, Habgier, schlechte Rede. Ja, das zieht sich sozusagen durch die ganze Briefliteratur hindurch. Und wenn du Kind des Lichts sein willst, ja, dann musst du doch die Unzucht erstmal aus deinem Leben verbannen. Und dann muss die Habgier aus dem Herzen raus. Und dann muss der Mund sich verschließen für gehässige Rede, die andere verbal nur niedermacht. Das sind doch, ja, wie soll ich sagen, Grundelemente des Christseins. Die wahren Alternativen, die sitzen nicht in irgendwelchen politischen Parteien. Die wahren Alternativen sind wir, liebe Brüder und Schwestern. Wissen wir eigentlich, was alternativ heißt? Alternativ? Ganz einfach. Anders geboren. Du bist anders geboren. Du bist nämlich durch den Geist geboren, wenn du dich zu Christus im Glauben gewendet hast. Du bist der wahre Alternative, wenn man überhaupt dieses Wort verwenden will. Und wenn du durch den Heiligen Geist neugeboren bist, und wer es noch nicht ist, der darf doch drum bitten. Wenn Paulus sich nicht klar war, ob er einen Christen vor sich hatte, so wie in der Apostelgeschichte, in Kapitel 19, diese Ephesus-Jünger, diese Johannes-Jünger, dann hat er nicht gefragt, hast du dich bekehrt, sondern er hat gefragt, habt ihr den Heiligen Geist? Kann man sich doch mal fragen. Vor dem Herrn, habe ich den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Und wer ihn nicht hat, wer sich unsicher ist, der gehe auf die Knie und bitte den Herrn, dass er ihn erfüllt mit seinem göttlichen Geist. Also, wir sind als Christenmenschen die wahren Alternativen. So, jetzt habe ich zwei Wege gezeigt, wie Christen versuchen, mit dieser Welt umzugehen. Und ich gebe zu, es ist ja auch nicht ganz einfach. Und deswegen dürfen wir doppelt und dreifach dankbar sein, dass der Paulus hier einen dritten Weg zeigt. Und den finde ich sowas von klasse. Er ist anspruchsvoll, aber er ist gangbar. Jemand hat gesagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist ein gutes, tiefes Wort. Ich habe mal meiner Frau ein Buch geschenkt, das sind die Briefe von Helmut Graf James von Moltke, der Widerständler. Und was mir da in Erinnerung geblieben ist und was mich da immer wieder innerlich, ja, sehr bewegt, ist sein Auftritt vor Freisler. Kann man dort alles nachlesen. Freisler, dieser Scherge Hitlers. Obwohl dieser Christenmensch, er war ja gläubiger Christ, sich am aktiven Widerstand nie beteiligt hat, wurde er ja vor den Kadi gezogen und der Freisler herrscht ihn vor offener Bühne an. Wissen Sie denn nicht, dass Sie einzig und allein dem Führer zu Gehorsam verpflichtet sind? Und was sagt dieser Christenmensch als Antwort? Auch vor offener Bühne, vor vollversammelten Saal. Mein Führer heißt Jesus Christus. Das ist alternatives Leben. Der lebte in dieser Welt, aber er lebte aus der Kraft, die von oben kommt. Wir wissen, dass diese Welt vergeht. Das haben wir ja im Predigttext jetzt mehrmals gelesen. Und das muss man sich klar machen. Und dann entsteht so etwas wie ein heiliger Abstand zur Welt. So, das war bisher alles Vorspruch. Das war alles Einleitung. Jetzt will ich ein bisschen konkreter werden. Paulus wird ja auch sehr konkret. Wie sieht denn dieser heilige Abstand aus? Also, er steigt ein mit dem Verheiratetsein. Ohne jegliche Kritik. Manche lesen das 7. Kapitel so, als ob Paulus da gewisse Vorbehalte hat gegenüber der Ehe, weil er einmal sagt, ja gut, die Verheirateten, die sind eben verpflichtet, sich um Ehe und Familie zu kümmern, die sind nicht vollkommen unabhängig im Dienst für den Herrn. Aber das ist doch keine Abwertung der Ehe. Und dann sagt er dieses merkwürdige Wort. Wer verheiratet ist, soll so leben, als ob er nicht verheiratet ist. Wurde immer wieder missverstanden. Dann haben Leute sogar versucht, als in der Ehe, als Bruder und Schwester zusammenzuleben. Das ist natürlich Quatsch. Man muss doch geistliche Dinge geistlich verstehen. Was ist denn damit gemeint? Damit ist gemeint, häng dein Herz nicht an deinen Ehepartner. Du kannst ihn natürlich jeden Morgen umarmen, das mache ich auch. Und jeden Morgen muss meine Frau hören, dass ich sie liebe. Und dass ihr, ja, dass ich ihr einen wunderbaren Tag wünsche. Habe ich schon gemacht, vorhin telefonisch. Ist im Moment in Berlin, wartet auf ihren Mann. Ja, natürlich dürfen wir die Ehe hochhalten. Natürlich sollen wir auch alles tun, was die Ehe fördert. Aber bitte nicht das Herz an den Ehepartner hängen. Als junger Pfarrer habe ich da ein sehr prägendes Erlebnis gehabt. Damals in Oberfranken kommt eine Witwe und meldet die Beerdigung ihres gerade verstorbenen Mannes an. Wir reden so über die Dinge, die man da so bespricht. Plötzlich kriegt sie einen Weinkrampf. Als junger Pfarrer, ja, war ich ziemlich hilflos. Was soll man da machen? Und ich mache das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Ich frage, was haben Sie denn? Also, ein Blödsinn, könnte ich mich jetzt noch ärgern. Ja. Aber dann sagt sie etwas, was doch, ja, sehr tief blicken ließ. Herr Pfarrer, was soll jetzt aus mir werden? Ich habe doch nur für ihn gelebt. Da schnürte es mir schon fast das Herz zu. Das war ein Offenbarungseid. Da hatte jemand sein Herz an den Ehepartner gelegt und sah jetzt keinen Sinn mehr im Leben, als er nun verstorben war. Ich weiß, das ist nicht einfach. Sich an der Ehe und am Ehepartner freuen, die Tage genießen, Leid und Freude zu teilen und gleichzeitig sich immer wieder klar zu machen, häng dein Herz nicht dran. Ich versuche mich auch immer wieder einzuüben in den Gedanken, was ist denn, wenn du Lieselotte nicht mehr hast? Jetzt war ich eine Woche Strohwitwer, das war wieder mal so eine kleine Mini-Einübung. Ja. Habe ich doch die eine Einstellung der Waschmaschine nicht kapiert. Ja, ja, und was dabei rauskam, das will ich nicht groß verbreiten. Also, man ist doch in vielerlei Hinsicht als Mann von der Frau abhängig. Ja, und trotzdem will ich mir dann doch immer wieder klar machen. Dein Herz hängt an Christus und an niemanden und an niemanden und an nichts in dieser Welt. Ja, man muss sich da einüben, hilft alles nichts. Dann gehen wir mal zum Leid. Paulus bringt das als nächstes Beispiel. Es gibt ja, es gibt unendlich viel Leid in dieser Welt und wer ein einigermaßen empfindsames Herz hat, der leidet doppelt und dreifach, wenn er Zeitungen und Nachrichten liest. Vom persönlichen Leid will ich jetzt mal gar nicht groß reden. Wie soll ich damit umgehen? Und Paulus gibt hier diesen so merkwürdigen Rat, die da Leid tragen sollen, so leben, als ob sie das Leid nicht trügen. Ich übersetze jetzt etwas frei. Kann ich das denn? Ich kann mich einüben, indem ich mein Leid auf den Herrn werfe. Ganz bestimmt. Es muss einen Weg geben, sonst hätte der vom Heiligen Geist inspirierte Apostel uns diesen Weg nicht vorgeschlagen. Es muss einen Weg geben, wo du leidest und trotzdem nicht am Leid zerbrichst und trotzdem nicht in dieser ganz schlimmen Warum-Frage landest und trotzdem nicht in Selbstmitleid vergehst. Es muss diesen Weg geben. Wenn Christus der Heiland ist, dann hat er auch viele Möglichkeiten, uns zu helfen, unser Leid zu tragen. Gott legt eine Last auf, heißt es Psalm 68, 20, aber er hilft auch. Ja, bitte, dann darf ich ihn doch von früh bis abend inständig drum bitten, mir im Leid, im Mitleid, ist ja auch ein Leid, beizustehen und mir zu helfen. Ein Freund ist vor ein paar Wochen verstorben. Der hatte eine schlimme Krankheit, ALS. Weiß nicht, ob jemand das kennt. Muskelschwund. Und trotz aller Medikamente und trotz der liebenden Fürsorge seiner Frau schrumpfte er immer weiter zusammen. Dann konnte er nur noch im Rollstuhl bewegt werden. Und er sagte mir, weißt du was, ich werde mal ersticken. Und ja, das ging uns natürlich sehr nach, dieses Schicksal meiner Frau und mir. Aber ich muss sagen, das war ein Christenmensch. Der hat sein Leid auf den Herrn geworfen. Musste dann gefüttert werden, gewindelt werden. Er war ein Häufchen Elend und hat fast jeden Tag E-Mails geschickt an all seine Freunde. Und die waren so klasse. Das war immer eine Botschaft von Martin Luther. Er war ein großer Martin Luther-Fan und hat immer aus dem kleinen Katechismus zitiert und immer wieder gesagt, kümmert euch nicht um mich, ich bin getrost, ich bin getauft, ich warte auf den Herrn, ich warte auf den Herrlichkeitsleib, der mir versprochen ist, ich kann getrost gehen. Also, alle, die ihn trösten wollten, die wurden am Ende von ihm getröstet. Das ist mir so ein Beispiel. Leiden, aber eben nicht im Leid verzweifeln, im heiligen Abstand zum eigenen Leiden leben lernen. Das möge uns gelingen. Ja, dann kommt die Freude. Gott gönnt uns ja jede Freude. Davon bin ich überzeugt. Ein Kinderlächeln. Heute Nachmittag werde ich wieder drei Enkelkinder in den Arm nehmen können. Freue ich mich auch jetzt schon. Es ist doch eine Freude. Oder die Natur. Seit ein paar Jahren sind wir verstärkt in jeder freien Minute in der Natur unterwegs, weil ich gelernt habe mit Paul Gerhardt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Die Natur ist eine Predigt, wenn ich mich ein bisschen damit befasse. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht hat, Freude daran. Ja, viele Christen gehen an den Geheimnissen und Schönheiten der Natur einfach vorüber. Das ist auch, ja, wie soll man sagen, eine Lebensverengung, die gar nicht sein müsste. Also es gibt viel Freude in dieser Welt. Von der ehelichen Freude habe ich ja vorhin schon ein bisschen was erzählt. Was könnte man noch erwähnen? Ein gutes Essen. Dünder, ich freue mich. Wir gehen nachher essen. Ja, ist doch schön. Also, ich will ja die Freuden dieser Welt gar nicht mies machen. Das wäre ja Unsinn, wirklicher Quatsch. Und trotzdem muss ich sagen, Hinter jeder Freude dieser Welt schlummert eine Dämonie. Das müssen wir erkennen. Da gibt es dann plötzlich was, was nach uns greift, wo wir nicht mehr hingreifen, sondern das greift nach uns. Und alle Gedanken und Gefühle gehen nur noch in diese Richtung. Und da merken wir, es fehlt der heilige Abstand. Ja, ich predige mir selber. Ich habe auch so ein paar Freuden, von denen ich dann doch immer wieder ein Stückchen Abstand nehmen muss. Ich wünsche uns das, ja, dass wir die Freude genießen, aber bitteschön nicht in ihr aufgehen und untergehen. Ich weiß, das ist eine hohe Schule des Glaubens, aber der Paulus nimmt uns ja mit in diese Universität, in diese Hochschule des Glaubens hinein. Und das würde er nicht machen, wenn wir nicht auch diese Schritte gehen dürften und können. Ja, und dann viertens spricht er in kurzen Andeutungen von unseren weltlichen Verpflichtungen. Das ist ja auch was Schönes, ja, wenn wir staatsbürgerliche Pflichten haben. Ich hoffe, dass die Bayern heute ihrer Pflicht nachkommen und die Möglichkeiten, die die Demokratie bietet, dann auch wirklich einsetzen. Ist eine schöne Pflicht. Berufliche Pflichten sind ja auch was wert. Ja, wenn mir ein Stück Verantwortung übertragen ist und ich dann etwas arbeiten und leisten kann, wollen wir doch alles hochschätzen. Arbeit ist doch nichts Negatives. Gott war der erste Arbeiter. Ja, durch die 7-Tage-Schöpfung hat er doch die Arbeit generell gesegnet und gewürdigt und geadelt. Also weltliche Pflichten sind schon was wert, wollen wir gar nicht geringschätzen. Ich darf Geld verdienen, wunderbar. Naja, mittlerweile bin ich Rentner, bin ich nicht mehr so drauf angewiesen. Aber Geld verdienen können ist doch was Gutes. Ja, es gibt ja viele dieser weltlichen Verpflichtungen. Ich kann kaufen, ich kann auch verkaufen. Das meint Paulus hier. Wie stehst du eigentlich zu deinen weltlichen Pflichten? Gehst du in ihnen auf? Sind sie dein Ein und Alles? Dann muss mal die rote Lampe leuchten in deinem Leben. Das ist doch alles vergänglich, was du da jetzt anfasst. Pastor Kemner hat gesagt, in der Ewigkeit wird nur das bleiben, was Gott uns geschenkt hat, nicht was wir erarbeitet haben. Das zerfließt alles, manchmal schneller als man denkt. Hat doch keinen Zweck, das Herz daran zu hängen. Nur was Gott uns schenkt, was direkt von Gott kommt, das wird bleiben in der Ewigkeit. Das ist ein feines Wort vom Gründer des geistlichen Rüstzentrums. Ja, wollen wir uns also freuen über alle Pflichten, aber wir wollen nicht in ihnen aufgehen. Eines Tages müssen wir sie sowieso alle lassen. Ich bin durch die Welt gegangen, heißt es im Lied. Die Welt ist schön und groß. Und durchzieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich wünsche uns allen, liebe Brüder und Schwestern, dass wir dieses Verlangen haben. Aus diesem Verlangen kommt dann auch der heilige Abstand zur Welt. Und das Letzte, das Wesen der Welt vergeht. Ja, wer diesen Satz verinnerlicht, ja, der kriegt schon ein Stückchen Abstand. Der kriegt einen Dreh, einen Anschubser. Die Welt dann auch mal loszulassen. Wir sollten eigentlich jeden Tag uns einüben in das Sterben. Ich versuche das seit langer Zeit. Immer mal ein Gedanke, ja, kannst du jetzt loslassen. Und es gehört zu den schönsten Erlebnissen eines Pfarrers, wenn er Sterbende besucht und die sagen, Herr Pfarrer, ich kann sterben. Es gibt ein Gesangbuchslied, O Welt, ich muss dich lassen. Ist gar nicht so klug, diese Formulierung. Christen sagen nämlich gar nicht, ich muss dich lassen. Christen sagen, ich kann dich lassen. Als junger Vikar, das war mein erster Besuch überhaupt, damals in Erlangen bei einem Sterbenden, weiß ich noch wie heute, er liegt da im Schlafzimmer und ich wusste gar nicht so richtig, alles Mögliche hat man gelernt im Studium, aber doch nicht einen Sterbenden zu begleiten. Ich komme da rein und er richtet sich dann noch mit letzter Kraft auf und sagt, das ist schön, der junge Vikar kommt mich besuchen, ich freue mich. Da war ich schon etwas gestutzt, ja, ich freue mich, ein Sterbender. Und dann sagt er, wissen Sie was, ich kann mir vorstellen, wie es jetzt in Ihnen aussieht. Das haben Sie doch bestimmt nicht gelernt, mit einem Sterbenden umzugehen. Ich habe alles vorbereitet für Sie. Hier liegt das Starksche Gebetsbuch, da ist ein Sterbegebet und das bitte ich Sie, mir jetzt vorzulesen. Und dann habe ich das Lieblingslied und das wollen wir dann versuchen gemeinsam. Und dann habe ich noch eine Bibelstelle. Wissen Sie, ich habe alles vorbereitet. Und ich freue mich auf das Abendmahl, was Sie mir dann austeilen. Und das möchte ich Ihnen sagen. Ich kann sterben. Werde ich nie vergessen. Ich kann sterben. Da hat einer die Welt hinter sich gelassen, obwohl er noch in der Welt ist. Ja, Brüder und Schwestern, der heilige Abstand, die hohe Schule des Glaubens, möge der Herr uns hineinnehmen und ein paar Semester in dieser Hochschule uns schenken, dass wir weiterkommen. Im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, ich bete. Herr Gott, himmlischer Vater, du siehst, wie die Welt uns immer in Beschlag nimmt. Und sie ist ja schön und sie hat ja vieles zu bieten. Und du hast uns ja auch in diese Welt hineingestellt und du hast uns Aufgaben und Pflichten gegeben. Herr, aber du siehst die Dämonie hinter allem. Und jetzt erzählt und sagt und ermahnt uns der Paulus zum heiligen Abstand. Und du siehst an jeden von uns, wo er hier noch hängt und wo noch zu viel Welt in seiner Seele drin sitzt. Herr, hilf uns allen, dass wir Schritte zu diesem heiligen Abstand finden. Nicht, dass wir ja die Welt verachten, aber so, dass wir in der Vorfreude auf unsere eigentliche Bestimmung und Heimat und Staatsbürgerschaft unser Leben leben. Herr, hilf, Herr, lass wohl gelingen und segne uns und lass uns ein Segen sein. Amen.